Ich grüße Sie, einen wunderschönen guten Tag, noch ein frohes neues Jahr, wenn wir uns dieses Jahr noch nicht gesehen haben. Wir lösen in dieser Vorlesung partielle Differentialgleichungen numerisch und mittlerweile tun wir das auch tatsächlich. Nachdem wir etwa ein halbes Semester lang nur über die Theorie von partiellen Differentialgleichungen gesprochen haben, sind wir jetzt auch in der Lage, partielle Differentialgleichungen wirklich zu lösen im Computer. Und Sie haben gerade auf dem Weihnachtsblatt haben Sie die Wärmeleitungsgleichung, den stationären Fall der Wärmeleitungsgleichung auf einem weihnachtlichen Tannenbaumgebiet gelöst und sich überlegt, wie sich denn die Wärme in so einem zweidimensionalen Tannenbaumgebiet verteilen würde. Also unser Musterbeispiel, was sich durch die komplette Vorlesung schon zieht, wäre die Gleichung minus Divergenz A mal Gradient U plus C mal U gleich F in einem Gebiet Omega mit zum Beispiel Dirichlet-Randwerten U auf d Omega gleich 0 oder inhomogenen Dirichlet-Randwerten gleich irgendeine Funktion auf d Omega oder Neumann-Randwerten, dass wir hier A mal d ny U gleich irgendeine vorgeschriebene Funktion haben. Das Ganze beschrieb uns physikalisch Wärmeleitung, genauer gesagt die stationäre Wärmeleitung. Das heißt, wir haben ein Gebiet, durch das irgendetwas diffundiert, von viel nach wenig fließt, entweder durch Diffusion, das Teilchen diffundieren oder das Wärme von viel nach wenig fließt. Das hatte dieser vordere Teil hier gesteuert. Also A mal Gradient U war gerade der Wärmefluss. Gradient U ist die Änderung in der Konzentration oder in der Wärme. Dann hatten wir gesagt, der Fluss geht in Richtung minus dem Gradienten und proportional zu minus dem Gradienten. Das ist das einfachste Gesetz dafür, dass Dinge von viel nach wenig fließen. Proportionalität mit einer Proportionalitätskonstante A mit dabei. Das heißt, der Fluss ist proportional zum Gradienten mit dieser Konstante hier, die unterschiedlich groß sein kann, je nach Material. Wenn Sie Metall anfassen, was an einer anderen Stelle sehr, sehr heiß ist, dann verbrennen Sie sich. Wenn Sie Holz anfassen, was an einer anderen Stelle sehr, sehr heiß ist, verbrennen Sie sich nicht. In dem einen Material wird die Wärme schneller ausgeglichen als in anderen. Divergenz A mal Gradient U war dann so ein Bilanzausdruck, der uns sagte, wie viel ist durch so ein kleines infinitesimales Volumen mehr reingeflossen als rausgeflossen. Und entsprechend mit dem Minus davor, das gehörte noch dazu, Minus Divergenz A Gradient U gleich F bedeutet, dass Sie in jedes kleine Volumen gerade F Energieeinheiten mit dazugeben pro Sekunde oder F Energieeinheiten entziehen pro Sekunde. Das plus Cu an der Stelle bedeutete, dass noch Energie einfach von sich aus verloren geht. Zum Beispiel die Hälfte aller Teilchen pro Sekunde zerfällt oder die Hälfte der vorhandenen Wärmeenergie pro Sekunde einfach sich in Luft aufgelöst hat und auf irgendeine andere Art und Weise zum Beispiel abgestrahlt ist. Ja. Dann im stationären Fall stellt sich also so ein Gleichgewicht ein U, was diese Gleichung hier löst. Sie haben das Ganze schon berechnet auf dem Übungsblatt mit zweidimensionalen, linearen, finiten Elementen. Das heißt, wir haben gesehen, wie wir das Ganze umformulieren können in eine Variationsformulierung AUV gleich L oder BUV, haben wir es glaube ich immer genannt, BUV gleich L von V in einem Hilbertraum. Und dann haben wir statt dem Hilbertraum einen endlich dimensionalen Ansatzraum genommen, im eindimensionalen zum Beispiel stückweise lineare Funktionen und haben gesehen, die Frage, ob das konvergiert, können wir ganz allein darauf zurückführen, auf die Frage, ob sich durch die Ansatzfunktion die wahren Funktionen im Hilbertraum gut beschreiben lassen oder nicht. Also wenn sich die Funktionen im Sobolev-Raum H1, wo es eine Lösung von der Gleichung gibt, wenn die sich gut durch stückweise lineare Funktionen approximieren lassen, dann konvergiert dieses Verfahren auch gegen die wahre Lösung. Und das ist natürlich unglaublich wichtig für die Praxis, denn in der Praxis lösen wir diese Gleichungen nicht deswegen, damit im Computer schöne Bilder rauskommen, das machen wir nur auf dem Weihnachtsblatt in der Nummer, sondern wir machen das, um irgendetwas über die Welt rauszubekommen oder zum Beispiel die Welt zu optimieren. Also die Simulation, die im Computer läuft, die hat am Ende eine Bedeutung. Damit wollen Sie ein neues Produkt entwickeln, damit wollen Sie, weiß ich nicht, einen Menschen untersuchen, wissen, wie ein Mensch im Inneren aussieht. Und da ist es natürlich unglaublich wichtig zu wissen, kann ich diesem Bild, was mir der Computer gibt, kann ich dem vertrauen? Also konvergiert das, was wir gemacht haben. Im Eindimensionalen haben Sie das mit Frau Eberle vor der Weihnachtspause noch nachgerechnet. Durch stückweise lineare Funktionen kann man Sobolev-Funktionen beliebig genau approximieren. Deswegen konvergierte die Methode der linearen finiten Elemente. Und was ich mit Ihnen jetzt noch machen möchte, ist, dass das, was Sie schon vorab programmiert haben, nämlich die zweidimensionalen linearen finiten Elemente, dass die ebenfalls konvergieren. Das heißt, dass auch da Sie diesem Bild, diesem weihnachtlichen Bild von dem Tannenbaum, dass das nicht nur gut aussieht, sondern dass das tatsächlich, wenn Sie Ihre Triangulierung immer feiner machen, dass das tatsächlich gegen die wahre Wärmeverteilung, gegen die wahre Lösung einer solchen Gleichung konvergiert. Dafür geben wir der Sache kurz nochmal Namen, ein paar, das meiste davon haben wir auf den Übungsblättern schon vorbereitet. Das ganze Semester über arbeiten Sie schon mit Triangulierung, noch bevor Sie überhaupt die finiten Elemente kannten, haben wir Sie schon was mit Triangulierung machen lassen. Hier formalisieren wir das nochmal schnell. Definition 3.10. Wir sagen, eine Familie von Mengen, wenn wir die geschwungen T, das soll bestehen aus Teilmengen T1 bis Tn von unserem Gebiet Omega, groß N viele, von offenen Dreiecken soll das alles sein, von offenen Dreiecken Tj, alle Teilmenge von unserem Gebiet Omega, ja, Teilmenge R hoch N, die heißt, und wir machen das Ganze hier nur im Zweidimensionalen, die heißt Triangulierung falls das Folgende gilt. Und was wir dabei vor Augen haben, ist, dass wir das gerne so machen würden, dass wenn wir hier irgendein Gebiet haben, dann möchten wir das Gebiet gerne in Dreiecke zerlegen und kanonische Art wäre hier also irgendwo Dreiecke einzuzeichnen. So, jetzt habe ich das auf die Art und Weise in viele Dreiecke zerlegt und wenn wir sagen, wir zerlegen das in Dreiecke, dann würden Sie das automatisch so machen, dass die Dreiecke sich nicht gegenseitig überlappen. Das heißt, die Dreiecke sollten, wenn wir sagen, also die TIs sollen die offenen, das immer das Innere von den Dreiecken sein. Das heißt, das Innere von den Dreiecken soll sich jeweils nicht schneiden. Das ist die erste Forderung, die wir stellen. TI geschnitten TJ soll gleich leer sein für alle I und gleich J. Also die Dinger sollen alle disjunkt sein. Es soll nicht so sein, dass irgendwie ein Stück von dem Gebiet übrig bleibt und ich irgendein Stück noch gar nicht in Dreiecke zerlegt habe. Also insgesamt sollen die alles ergeben. Die Vereinigung aller TJ von J gleich 1 bis N, das soll gleich Omega sein. Und so ganz kann das natürlich nicht klappen, wenn ich sage, die Dreiecke sind offen, der Rand der Dreiecke gehört nicht dazu. Dann fehlt mir immer noch diese inneren Ränder von den Dreiecken. Also nehme ich die Vereinigung der Abschlüsse der Dreiecke, dann habe ich auch hier im Inneren alle Ränder mit dabei, alle Kanten mit dabei, dann habe ich das komplette Innere und habe allerdings auch den Rand offensichtlich mit dabei von Omega. Das heißt, eine vernünftige Forderung wäre zu sagen, die Vereinigung der Abschlüsse der Dreiecke gibt den Abschluss vom ganzen Gebiet Omega. Das würde dem entsprechen, dass die Dreiecke alles überdecken. Und dann wird noch eine Sache wichtig sein, nämlich, dass wir solche Dinge wie diesen Punkt hier, dass wir den nicht erlauben. Das heißt, wir erlauben keine sogenannten hängenden Knoten. Das wären Punkte, Knoten, die von manchen Dreiecken eine Ecke sind und bei anderen Dreiecken keine Ecke sind, also nicht in der Mitte von der Kante liegen. Solche hängenden Knoten, die werden wir verbieten und wir werden gleich sehen, warum wir das machen. Also Teil C, das lässt sich zum Beispiel so formulieren, dass wir sagen, wann immer wir zwei Dreiecke schneiden, genauer den Abschluss zweier Dreiecke schneiden, dann ist das entweder die leere Menge, wenn die beiden Dreiecke wirklich einen gewissen Abstand voneinander haben, oder wenn die beiden Dreiecke nebeneinander liegen, dann ist der Schnitt von diesen beiden Mengen, der ist entweder eine Kante, also nämlich dieses Dreieck und dieses Dreieck, dann ist der Schnitt der Abschlüsse gerade diese gemeinsame Kante hier. Oder aber, nehmen Sie, ich habe das hier sehr unsauber gemalt, das hier ist ein dicker Knoten, wo alle Punkte mit drin landen, wenn Sie dieses Dreieck und jenes Dreieck hier miteinander schneiden, dann ist der Schnitt von beiden gerade dieser eine Knoten hier. Und das Besondere an hängenden Knoten ist, dass Sie hier Dreiecke haben, die Sie schneiden können, wo der Schnitt, also zum Beispiel dieses Dreieck und jenes Dreieck hier, wo der Schnitt von den beiden ist für das eine eine Ecke und für das andere liegt der Schnitt auf einer Kante. Das heißt, das verbieten wir und wir sagen, der Schnitt zweier Dreiecke muss immer entweder leer sein oder eine gemeinsame Kante oder aber eine gemeinsame Ecke. Und solche Mischgeschichten, wie dass Sie hier eine Kante haben, die ist für das eine Dreieck eine ganze Kante, für das andere Dreieck nur eine halbe Kante, das ist nicht erlaubt. Also TI geschnitten TJ, der Abschluss davon ist für I und gleich J, sonst ist es natürlich ein ganzes Dreieck, entweder leer oder gemeinsame Ecke oder gemeinsame Kante. Von TI und TJ. Und ich bleibe in der Vorlesung auf dieser anschaulichen Beschreibungsebene. Sie haben noch eine Frage?
Ich habe eine Frage. Und zwar, ja, hätte man nicht das Problem lösen können, indem man feiner trianguliert? Man sagt jetzt zum Beispiel, man nimmt einen, ja, Eckpunkt und nimmt den Knoten und mir keinen. Mhm.
Genau, also wenn wir sowas haben mit hängenden Knoten, dann kann man das typischerweise zu einer vernünftigen Triangulierung machen. Man nennt die manchmal auch reguläre Triangulierung, das sollte ich noch dazu schreiben. Also je nach Literatur nennt man das entweder gar nicht erst Triangulierung oder reguläre Triangulierung. Man kriegt so eine nicht reguläre Triangulierung mit hängenden Knoten typischerweise dadurch immer zu einer regulären Triangulierung, indem man zusätzlich verfeinert. Also zum Beispiel kann ich hier den hängenden Knoten aufheben, indem ich hier einfach noch einen Strich mit hin male. Und auf die Art und Weise habe ich einfach zusätzliche Dreiecke geschaffen und habe keine hängenden Knoten mehr. Ja, ich sage schon die ganze Zeit Knoten, nennt man die Ecken der Dreiecke auch. Ecken der Dreiecke heißen auch Knoten. Man kann das Ganze natürlich formalisieren, in Formeln packen. Sie können die Koordinaten von den Ecken jeweils durch zweidimensionale Vektoren beschreiben, können dann Konvexkombinationen von immer zwei von den Punkten, gibt Ihnen dann gerade eine Kante, Konvexkombinationen von allen drei, gibt Ihnen alles Innere von dem Dreieck, und dann können Sie all das, was ich Ihnen hier anschaulich hingeschrieben habe, auch in Formeln umschreiben. Das hat wenig Mehrwert. Von daher würde ich in der Vorlesung gerne auf dieser anschaulichen Ebene bleiben, dass wir alle wissen, was ein Dreieck ist. Wir können alle Dreiecke auch formal symbolisch in Formeln beschreiben. Wir können alle Ecken und Knoten von Dreiecken in Formeln beschreiben. Von daher rede ich hier einfach ohne weitere Definition davon, dass Sie alle wissen, was ein Dreieck ist, was die Ecke von einem Dreieck ist, was eine Kante von einem Dreieck ist. Nun, Sie haben es ja schon implementiert. Die Idee wäre jetzt, wir übertragen diese Idee von stückweisen linearen Funktionen, die wir im Eindimensionalen hatten. Da wissen Sie ja, wir hatten dort gesagt, wenn wir eine stückweise lineare Funktion haben, dann ist die eindeutig dadurch festgelegt, durch welche Punkte sie geht, offensichtlich. Und wir können das Ganze dadurch beschreiben, dass wir sagen, wir setzen diese Funktion zusammen aus Hutfunktionen. Das heißt, wir nehmen uns stückweise lineare Funktionen, die genau in einem Knoten gleich 1 sind, in allen anderen Knoten gleich 0 über diesem Gitter. Und dann haben wir diese Hutfunktion, und dann können Sie jede stückweise lineare Funktion offensichtlich dadurch zusammensetzen, dass Sie diese Hutfunktion hier nehmen, mal ja, dem Skalar, was Sie eben brauchen, um an dem Punkt auf die richtige Höhe zu kommen. Und dann nehmen Sie die Hutfunktion, die an den anderen Knoten gleich 1 ist, die entsprechend mit so multipliziert, dass Sie auf der richtigen Höhe sind, addieren das Ganze auf. Das heißt, die Menge der Hutfunktion bildet offensichtlich eine Basis von den stückweise linearen Funktionen. Und je nachdem, ob Sie die Randpunkte gleich 0 haben oder nicht, nehmen Sie die Randpunkte als Knoten mit dazu, dann sind die noch frei beweglich, oder Sie nehmen die nicht mit dazu, dann sind die Randpunkte auf die Art und Weise auf 0 fixiert. Das heißt, auf die Art und Weise haben wir eine Basis von den stückweisen linearen Funktionen durch Hutfunktionen. Das Schöne ist an diesen Triangulierungen, dass man damit die stückweise linearen Funktionen im Zweidimensionalen wunderbar mit beschreiben kann, auf eine ganz analoge Art und Weise mit analogen Hutfunktionen. Gehen wir dem erstmal, formalisieren wir das kurz, eine Funktion klein h, definiert auf einem Dreieck T Teilmenge R2 nach R, die heißt linear auf T, falls ja, sie die Form hat H von X ist gleich A plus B mal die eine Koordinate, also X oben 1 zum Beispiel geschrieben, plus c x oben 2 für alle Vektoren x gleich x oben 1, x oben 2 in t und a, b und c irgendwelche reellen Konstanten. Das heißt, die übliche Verallgemeinerung von linear im Eindimensionalen wäre einfach zu sagen, wir erlauben noch einen linearen Term in der zweiten Koordinate mit dazu. dann kann man sich das Ganze sehr, sehr leicht veranschaulichen, wie so eine Funktion aussieht, wenn Sie sich das Ganze im Gedanken aufmalen, x1, x2 als Ebene nehmen, entsprechend das, was bei h von x rauskommt, als Höhenkoordinate dazu, dann sehen Sie, dass Sie in jede Richtung, wenn Sie x1 festhalten, hätten Sie eine Gerade, für jedes weitere x2 hätten Sie wieder eine Gerade, das heißt, da hätten Sie gerade so eine Ebene, die im Raum schwebt. Und Sie wissen, eine Ebene im Raum ist festgelegt durch drei Punkte, deswegen fällt ein Hocker mit drei Beinen nicht um und ein Hocker mit zwei Beinen fällt um. Das heißt, wir bräuchten gerade drei Punkte. Wenn Sie drei Punkte kennen, dann kennen Sie, wenn Sie die Auswertung von H kennen an drei Punkten, dann ist das H damit eindeutig festgelegt. Sehen Sie auch direkt dadurch, dass es an drei Parametern abhängt. Und man macht sich schnell klar, wenn man drei verschiedene Punkte wählt, dann haben Sie da drei lineare Gleichungen für die drei Unbekannten, die da drin stecken. Und die sind auch tatsächlich so, dass die Determinante ungleich Null ist, sodass das Ding eindeutig lösbar ist. Da haben Sie recht. Sie haben recht, es dürfen nicht nur drei verschiedene Punkte sein, sondern müssen auch drei Punkte sein, sodass die Verbindungsstrecken linear unabhängig sind. Das ist gerade die Bedingung, die dann reinkommt, damit die Determinante ungleich Null ist. Also entsprechend ein Hocker mit drei Beinen, die alle drei in Reihe stehen, da könnten Sie doch mit umfallen. Sie müssen das schon so wählen, dass die beiden Verbindungsstrecken von dem einen Hocker zum zweiten und zum dritten, dass die beiden linear unabhängig sind. Also klar, H ist durch Vorgabe dreier Funktionswerte eindeutig festgelegt. Also Vorgabe dreier Funktionswerten an Argumenten, die nicht kolinear sind, und an der Stelle, was Sie gerade bemerkt haben, auch das meine ich, wenn ich sage, ein offenes Dreieck, dann meine ich damit auch insbesondere, dass es nicht leer ist. Also auch hier ist der Fall ausgeschlossen, dass das Dreieck, dass die drei Punkte auf einer Linie liegen, denn dann wäre das Innere von dem Dreieck, von der Konvexkombination, wäre leer. Dann hätten Sie nur einen Strich. Also so ein Strich als ein degeneriertes Dreieck ist hier ebenfalls nicht zugelassen. Die Dinger sollen offene Mengen sein, offene, nicht leere Mengen, die echte Dreiecke sind. Also einfach nur irgendwo ein einzelner Strich ist kein erlaubtes Dreieck für diese Definition hier. Ja, und das heißt aber, wenn ich eine stückweise lineare Funktion betrachte, wenn ich eine lineare Funktion betrachte auf einem Dreieck, ich habe hier Beat, verlege mir das in zwei Dreiecke, und jetzt betrachte ich eine Funktion, die linear ist und auf diesem Dreieck hier definiert, dann ist die schon dadurch eindeutig festgelegt, dass ich weiß, was die Funktion hier in den Dreiecken des Dreiecks macht. Und wenn ich das weiß, dann kann ich entsprechend, dann weiß ich, was die Funktion überall macht. Wenn ich eine stückweise lineare Funktion habe, dann kann ich entsprechend sagen, ich habe hier eine lineare Funktion und ich habe hier oben eine lineare Funktion, die ist ebenfalls dadurch festgelegt, dass ich weiß, was die auf diesen Ecken hier macht. Und wenn die auf den gemeinsamen Ecken dasselbe macht und es ist eine lineare Funktion, dann ist die auch linear auf dieser Verbindungsgerade und stimmt an zwei Punkten auf dieser eindimensionalen Verbindungsgerade überein. Dann muss die also auf der ganzen Kante übereinstimmen. Das heißt, diese Verknüpfung oder diese stückweise lineare Funktion, die in dem Dreieck oben links und Dreieck unten rechts jeweils linear ist, die ist genau dann stetig beim Übergang, wenn ich hier in den beiden Ecken denselben Punkt vorgeschrieben habe. Das heißt, die stückweisen linearen, aber insgesamt stetigen Funktionen kann ich sehr einfach dadurch beschreiben, dass ich mir einfach an jeder Ecke von dieser Triangulierung vorgebe, was soll der Wert von der Funktion an der Stelle sein. Und das ist der Grund, warum wir diese hängenden Knoten verboten haben. Denn wenn Sie einen hängenden Knoten hätten, da ist hier mit rein, dann klappt die Sache nicht mehr. Dann klappt diese Geschichte mit diesem und jenem Dreieck hier. Sie können hier dem Dreieck was stückweise was Lineares vorgeben, hier was Lineares vorgeben. Das passt über die Kante hier genau dann überein, weil es an diesen beiden Punkten hier übereinstimmt. Aber es kann nicht übereinstimmen mit dem Linearen hier oben links. Denn wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten hier eine lineare Funktion, hier eine lineare Funktion, dann muss die ja nicht durchgehend insgesamt linear sein. Es könnte erst hochgehen, dann wieder runtergehen. Und das passt nicht dazu, dass Sie hier aber einen linearen Übergang hätten. Also mit hängenden Knoten wäre die zusammengesetzte stückweise lineare Funktion, die in allen Ecken denselben Punkt hat, die wäre nicht mehr insgesamt stetig, wenn Sie hängende Knoten haben. Haben Sie keine hängenden Knoten, dann ist es insgesamt noch stetig. Fassen wir das noch schnell anschaulich zusammen. Also auch das ist so eine einfache geometrische Tatsache, die Sie sich schnell selber in Formeln aufschreiben können und entsprechend auch rigoros beweisen können, was ich hier der Vorlesung auch gerne einfach so ein bisschen Handwaving mit Verweis auf geometrische Anschauung erschlagen möchte. Also Bemerkung 3.11 erstmal. Teil A, Gebiete, die eine reguläre Triangulierung besitzen. Das Erste, was wir uns überlegen können, ist, naja, wenn ich ein Gebiet in Dreiecke einteilen kann, das sind endlich viele Dreiecke, entsprechend besteht der Rand des Gebiets dann aus endlich vielen immer geraden Abschnitten und diese geraden Abschnitten sind mit irgendeinem gewissen Winkel zusammengesetzt. Der Winkel, der da vorkommt, kommt auch in einem der Dreiecke vor, der kann nicht kleiner sein als das, was in den Dreiecken vorkommt. Es sind endlich viele Dreiecke, also das kann nicht beliebig klein werden. Das heißt, wir können keine, also was wir haben, ist einen Lipschitz-Rand, der ist aus stückweise geraden Stücken mit endlichen Winkeln zusammengesetzt. Das heißt, die Gebiete, die eine reguläre Triangulierung besitzen, das können wir uns erstmal überlegen, sind Lipschitz-Gebiete. Das heißt, die passen nicht ganz zu dem, wie wir die Theorie partielle Differentialgleichung gemacht haben. Wir hatten die nämlich für C-Unendlich-Ränder gemacht, aber sie passen zu dem, dass wir schon gesagt haben, alles, was wir für die C-Unendlich-Ränder gemacht haben, kann man auch zeigen für Lipschitz-Ränder. Das heißt, in solchen Gebieten, die eine Triangulierung besitzen, funktioniert unsere Theorie von den partiellen Differentialgleichungen, die Variationsformulierung, all das, was wir da gemacht haben, die entsprechendes Überführen von inneren Integralen in Randintegralen, das klappt alles, wenn wir eine Triangulierung haben. Sind Lipschitz-Gebiete gemäß Bemerkung 2, 4, 5, da hatten wir das definiert, erfüllen also die Voraussetzung für die Lösungstheorie aus Kapitel 2. Also auf solchen Gebieten macht es Sinn, unsere Differentialgleichung zu lösen. So, und dann kann man diese anschauliche Tatsache auch tatsächlich rigoros beweisen, dass man stückweise lineare Funktionen, dass die eindeutig dadurch festgelegt sind, was sie in den Knoten machen. Und ich kann also zu jeder Folge von Werten, die ich mir auf den Knoten vorschreibe, finde ich genau eine stückweise lineare Funktion, die diese Werte dann annimmt. Und diese stückweise lineare Funktion ist auch noch insgesamt stetig, weil ich bei den angrenzenden Dreiecken, wenn ich auf den Knoten übereinstimme, auf der Kante auch übereinstimme und damit komplett dort mit übereinstimme. Und dann kann man das Ganze noch eins weiter treiben und sagen, das, was ich hier mit den Hutfunktionen gemacht habe, kann ich dann hier natürlich genauso mit Hutfunktionen machen. Ich kann mir nämlich eine Funktion definieren, die so aussieht, dass ich mir die stückweise lineare Funktion nehme, die ist hier 1 und hier jeweils 0. Das ist also, wenn Sie in Gedanken diesen Knoten hier auf sich zuwandern lassen als Höhe, dann haben Sie also gerade so eine Pyramide mit einer viereckigen Grundfläche und aus diesen Dingern können Sie entsprechend jede andere stückweise lineare Funktion auf so einer Triangulierung zusammenbauen. Also wenn das Ganze hier so weitergeht, dann hätten Sie entsprechend hier überall alle anderen Knoten auf 0, nur an der einen Stelle der Knoten auf 1 hochgesetzt. Das machen Sie für alle Knoten, die Sie haben, mit Randknoten, wenn Sie da auch noch, wenn Sie die rechte Werte ungleich 0 haben, ohne die Randknoten, wenn Sie die rechte Werte gleich 0 haben wollen. Und daraus können Sie entsprechend jede stückweise lineare Funktion zusammensetzen. Also man kann zeigen, zu jeder regulären Triangulierung eines Gebiets im Zweidimensionalen nur mit Knoten XI, da ist es dann nicht mehr trivial und durchaus sehr unterschiedlich, wie viele Knoten ich dann habe zu den Groß-N-Dreiecken. Also schleppen wir da einfach einen Parameter M mit. Wir haben M-Knoten für die Groß-N-Dreiecke. Klein-N war immer unsere Dimension, die ist jetzt hier 2. Ja, zu jeder solchen regulären Triangulierung existieren stetige also insgesamt stetige auf ganz Omega stetige und auf jedem Dreieck lineare Funktionen. Die nennen wir weiterhin groß Lambda wegen dieser Hutform von Lambda. Lambda I von Omega nach R mit Lambda I von XJ gleich Delta IJ. Ordentlicherweise sollte man hier Omega quer mit dazu nehmen, denn es gibt ja auch XJ-Knoten, die auf dem Rand von Omega liegen. Das heißt, das ist dort natürlich auch mit definiert. Für alle IJ gleich 1 bis M. Das heißt, ich pick mir einen Knoten raus, setze die Funktion dort auf 1, alle anderen Knoten setze ich auf 0, nehme die entsprechende stückweise lineare Funktion, die das erfüllt, und das kann ich für jeden Knoten machen. Dann kann ich mir alles aus diesen Dingern, kann ich mir jede stückweise lineare, insgesamt stetige Funktion zusammensetzen. Also ich bilde mir den Raum V oben geschwungen T für die Triangulierung. Das soll sein der Span, die lineare Hülle von Lambda 1 bis Lambda klein m muss das sein. So viele wie Punktknoten haben wir. Ist gerade der Raum aller global stetigen, also auf ganz Omega stetigen und bezüglich der Triangulierung stückweise linearen Funktionen. Und wir definieren uns wie im Eindimensionalen. Es ist immer die Frage, wollen wir, dass die Funktion auf dem Rand 0 ist oder darf die auch auf dem Rand ungleich 0 sein? Wenn die auch 0 sein soll auf dem Rand, dann betrachten wir entsprechend V0. Oben geschwungen T soll sein alle Vs in V oben T, sodass V auf dem Rand gleich 0 ist. Und offensichtlich, wenn das Gebiet aus Dreiecken zusammengesetzt ist, dann haben Sie Knoten von den Dreiecken, die auf dem Rand liegen. Wenn Sie auf den Knoten, also wenn die Funktion am Rand gleich 0 sein muss, dann muss sie offensichtlich in den Knoten also überall gleich 0 sein. Umgekehrt reicht das aber auch schon, denn wenn sie in den Knoten gleich 0 ist und dann liegt dazwischen immer eine Kante von einem Dreieck, und wenn sie für die beiden Knoten gleich 0 sind, sind sie auf der ganzen Kante gleich 0. Das heißt, sie sind genau dann auf dem ganzen Rand gleich 0, wenn sie auf allen Randknoten gleich 0 sind. Also wir müssen, was hier rauskommt, ist gerade der Span aller Lambda Js, wo wir die Js weggelassen haben, die zu Randpunkten gehören. Also die Js weggelassen, wo xj auf dem Rand liegt, bleiben also nur die übrig, wo sie innere Punkte haben, wo das xj nicht auf dem Rand liegt. Ja, damit können Sie also wunderbar dieses Prinzip der finiten Elemente, diese stückweise linearen Ansatzfunktionen übertragen. Dann kann man ebenfalls noch zeigen, das haben Sie schon gemacht, in Aufgabe 5.1 haben wir das schon vorbereitet. Wenn Sie eine Funktion haben, die stückweise linear ist und insgesamt stetig ist, dann ist das automatisch eine H1-Funktion. Im Wesentlichen, was da wichtig ist, ist, dass Sie auf den kleinen Stücken sind Sie C unendlich, linear ist insbesondere C unendlich, und zwei C unendlich-Funktionen sind Sie insbesondere H1, und zwei H1-Funktionen auf dem einen Gebiet, H1-Funktionen auf dem anderen Gebiet, können Sie dann zusammenkleben, wenn die Spurwerte glatt ineinander übergehen. Also wenn die Spur von dem einen Gebiet ausgebildet dasselbe gibt wie die Spur von dem anderen Gebiet ausgebildet, und das klappt gerade, wenn Sie zwei Dreiecke zusammenstoßen und die ist insgesamt stetig, dann passt das also gerade, dass die Spurwerte die gleichen sind. In Aufgabe 5.1 haben Sie nachgerechnet, dass Lambda J in H1 Omega liegt. Das war eine kleine Rechenaufgabe. Im Wesentlichen leiten Sie das, also der Gradient von Lambda J, den gibt es natürlich in jedem einzelnen Dreieck. Und was Sie dann noch klären müssen, ist, dass der Gradient auf dem ganz Omega abgeleitet, dass das dasselbe ergibt, wie wenn Sie einfach den Gradienten auf jedem Dreieck nehmen und dann zusammensetzen. Das heißt, Sie haben einmal das Integral, also einmal die Differenz, die Ableitung im Sinne von der Distribution auf Omega. Sie erwarten, dass diese Ableitung gerade das ist, was der Gradient von Lambda J auf jedem einzelnen Stück ist und dann zusammengesetzt. Und dann rechnen Sie nach mit der Definition, dass das tatsächlich stimmt. Und da tauchen auf den einzelnen Stücken immer die Randwerte auf den Stücken auf. Und wenn die sich wegheben, dann klappt das Ganze gerade. Also Aufgabe 1 Lambda J ist in H1 Omega. und der distributionelle Gradient, also das heißt Gradient von Lambda J, ist gerade die stückweise konstante Funktion. Die auf jedem TI mit dem klassischen Gradienten, Gradient TI, Gradient Lambda J auf TI übereinstimmt. Ja, und jetzt liegt es natürlich nahe, das zu machen, was wir schon gemacht haben. Wir nehmen uns diese Funktion und lösen damit zweidimensionale partielle Differentialgleichung. Wir möchten unsere Gleichung lösen in H1. Wir haben hier einen wunderbaren Ansatzraum, einen wunderbaren Unterraum, endlich dimensional. Wir müssen wahrscheinlich gucken, wie wir mit dem umgehen, wie wir mit dem rechnen können. Aber der ist wunderbar flexibel. Sie können sehr allgemeine Gebiete damit beschreiben durch eine Triangulierung. Wenn die Gebiete jetzt doch irgendwie runde Ecken haben, dann können Sie es zumindest approximativ sich vorstellen, dass man mit Dreiecken immer näher drankommt. Sie alle kennen sicherlich diese Computergrafikbeispiele, wo sie auch im Dreidimensionalen Dinge auflösen in solche Dreiecksgitter, dass sie Oberflächen sogar mit Dreiecken gut beschreiben können. Also Dreiecke geben ihnen eine unglaublich hohe Flexibilität, Gebiete zu beschreiben. Das heißt, sie können sehr, sehr allgemeine Gebiete mit Dreiecken beschreiben, dementsprechend das Ganze ansetzen und probieren damit, ja, das Galerkin-Verfahren durchzuziehen. Also Galerkin-Verfahren mit dem Unterraum V oben geschwungen T als endlich dimensionaler Unterraum von H1 Omega beziehungsweise V0 oben geschwungen T als endlich dimensionaler Unterraum von H01 Omega. Das nennt man dann auch die Methode der zweidimensionalen linearen finiten Elemente. Und das Ganze kommt, wie schon erwähnt, aus der Anschauung in der Strukturmechanik. Sie haben zum Beispiel eine Platte, die Sie zusammen probieren zusammenzudrücken, die Sie probieren zu verbiegen. Und dann stellen Sie sich vor, dass diese Platte zusammengesetzt ist aus ganz, ganz vielen kleinen Dreiecken. Jedes Dreieck einfach einen ganz, ganz einfachen linearen Zusammenhang hat zwischen Stress und zwischen Spannung und Kräften. Und dann ist das, was da gerade rauskommen würde aus diesem zusammengesetzten Gebilde, würde Ihnen gerade das ergeben, was beim Galerkin-Verfahren mit rauskommt. Mit dieser Interpretation ist das Ganze in den Ingenieurswissenschaften entwickelt worden. Mathematisch ist es einfach nur ein unendlich dimensionaler Raum, in dem wir gerne rechnen möchten, ersetzt durch einen endlich dimensionalen Raum, in dem wir rechnen können und dann eben entsprechend mit dem CR-Lemma bewiesen, dass wenn unsere Dimension hoch genug ist, also umso näher unser endlich dimensionaler Raum an den unendlich dimensionalen Raum drankommt, umso besser wird das werden, was wir am Ende damit ausgerechnet haben. Ja, der große Knackpunkt ist die Frage dann, funktioniert das? Ich meine, numerisch funktioniert es, das haben Sie schon gemacht. Numerisch ist das durchaus ein bisschen Arbeit zu leisten, was Sie machen müssen, um das Ganze wirklich zu implementieren. Das bereiten wir ja in den Übungen schon die ganze Zeit vor und Sie haben es schon durchgezogen, Sie müssen erstmal diese Triangulierung überhaupt aufstellen. Also wenn Sie ein kompliziertes Gebiet haben, ist es erstmal eine nicht triviale Frage, wie trianguliert man das Gebiet dann vernünftig, so dass keine hängenden Knoten entstehen. Und da können Sie zum Beispiel überlegen, also eine einfache Idee wäre, Sie setzen einfach ein paar Punkte rein, verbinden die Punkte durch Dreiecke und fangen dann an, das Ganze immer feiner zu unterteilen. Sie haben ein, das ist was, was wir komplett outgesourced haben in dieser Vorlesung und Sie auf ein fertiges Programmpaket verwiesen haben, aber Sie können sich vorstellen, zumindest für einfache Gebiete, Dinge wie ein Quadrat, das können Sie einfach per Hand triangulieren. Wenn Sie was Komplizierteres haben, können Sie es probieren, aus Quadraten zusammenzusetzen und die alle zu triangulieren. Also das sind Dinge, die kriegt man in den Griff. Was noch offen ist, wäre die Frage, ob wir auf irgendwas achten müssten. Also ist es irgendwie sinnvoll, dass alle Dreiecke gleich groß sind? Ist es sinnvoll, dass die Dreiecke nicht zu kleine Winkel haben? Das wäre noch eine Frage, die das wird irgendwie sinnvoll erscheinen wahrscheinlich. Wahrscheinlich geht irgendwas schief, wenn die Dreiecke zu flach werden. Aber bisher haben wir theoretisch noch keinen Ansatzpunkt, welche Dreiecke besser sind als andere Dreiecke. Aber das wäre das Erste, was Sie zu machen haben. Sie müssten Gebiete triangulieren. Das Nächste, was Sie zu machen hätten für das Galerkin-Verfahren wäre, Sie müssten die Matrix aufstellen, die sogenannte Steifigkeitsmatrix, auch das aus dieser strukturmechanischen Interpretation heraus. Das heißt, was Sie berechnen müssten, wäre, wenn Sie sich da zurückerinnern, waren ja solche Geschichten, wenn Sie da dieses BUV gleich L von V hatten und dann suchen Sie U in H, sodass das hier gilt für alle V in H und dann haben wir das Ganze ersetzt durch Suche U in einem endlich dimensionalen Raum V, sodass BUV gleich L von V gilt nur für alle V in diesem endlich dimensionalen Raum. Und dann war diese Gleichung hier gerade äquivalent dazu, das muss ich nachschlagen, damit ich die richtige Notation benutze. Die Matrix haben wir wahrscheinlich groß B genannt, aber ich weiß nicht mehr, wie wir den Vektor genannt haben. Da haben wir das Dilemma 3.1 war das und den Vektor hatten wir einfach Y genannt. Das heißt, diese Geschichte hier war äquivalent dazu, bx gleich y, denn wenn Sie den endlich dimensionalen Raum V hatten, dann konnten Sie das U schreiben als eine Linearkombination von Ihren Basisvektoren. Also hier steht eine Linearkombination von Basisvektoren mit unbekannten Gewichten. Dass es für alle V gilt, ist, weil das Ding linear ist in V, äquivalent dazu, dass es für alle Basisvektoren gilt. Das heißt, hier steht B Linearkombination, einer der Basisvektoren ist gleich L von einem der Basisvektoren. Und das sind also gerade so viele Gleichungen, wie Sie Dimensionen in dem Raum haben, für die unbekannten Faktoren und unbekannten Vorfaktoren in Ihrer Linearkombination. Und das konnten Sie dann schreiben als Bx gleich Y, wobei das B war klein b von der Basis von Ihrem Raum V, nennen wir die gleich Lambda i, Lambda j und das Y an die Dinger als Matrix zusammengeschrieben und das Y entsprechend klein l von den Basisvektoren, also V gleich Span, Lambda 1, Lambda 2 und so weiter. Das heißt, die große Arbeit oder die erste große Arbeit, die in diesen zweidimensionalen linearen finiten Elemente drinsteckt, ist das Gebiet zu triangulieren. Ist aber oft was sehr Passendes, weil wenn Ihnen ein Ingenieur ein kompliziertes Gebiet gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Ihnen schon irgendwie ein Dreiecksgitter von diesem Gebiet gibt. Dreiecke sind auch eine gute Möglichkeit, um unbekannte Gebiete gut beschreiben zu können. CAD-Modelle entsprechend, also oft arbeiten die Leute im Design auch selber schon mit Dreiecksgittern. Das heißt, da haben Sie eine gute Chance, dass Sie schon eine Anfangstriangulierung von im Gebiet sogar kriegen und nur verfeinern müssen, dann müssen Sie diese Gleichung aufstellen. Das heißt, Sie müssen die Matrix groß B und den Vektor Y aufstellen. Das ist durchaus nochmal Arbeit. In diesem kleinen B steckt zum Beispiel drin bei unserem Beispiel immer Integral A mal Gradient U Gradient V plus C mal UV. Das heißt, Sie müssen solche Dinge ausrechnen wie Gradient Lambda I mal Gradient Lambda J. Das ist analytisch problemlos machbar, aber durchaus eine gewisse Arbeit. Gradient Lambda I ist eine konstante Funktion, Gradient Lambda J ist eine konstante Funktion. Wie groß die sind, hängt davon ab, wo ihre Knoten sind, was für Winkel sie da haben, welche Höhen sie haben. Das sind aber alles Dinge, die Sie mit Zettel und Stift ausrechnen können. Also wenn das A konstant ist, kriegen Sie Gradient Lambda I mal Lambda, Gradient Lambda J und Lambda I mal Lambda J als Integral über ein Dreieck, kriegen Sie einfach analytisch ausgerechnet, als in Abhängigkeit davon, was die Eckpunkte von dem Dreieck sind. Ansonsten könnte man sich auch überlegen, da eine Quadraturformel für zu basteln, die exakt ist, noch bis zu dem Polynomgrad, nämlich gerade Grad 0 für die Gradienten und Grad 2 für Lambda I und Lambda J und das entsprechend einfach durch Auswertung zu lösen. Also diese Integrale, die hier drin stecken, müssen Sie ausrechnen. Hier stecken Integrale drin, Integral f mal Lambda I, wenn Sie das f als konstant auf den Dreiecken annehmen, also auch im Wesentlichen sowas wie ein Integral Lambda I, da müssen Sie Integrale für ausrechnen. Wenn Sie das gemacht haben, haben Sie die Matrix aufgestellt, den Vektor aufgestellt, dann kommt die nächste große und das sind alles Dinge, die Sie quasi im Vorfeld machen müssen. Die Steifigkeitsmatrix hier, die hängt nur davon ab, wie die Parameter Ihrer Differentialgleichung sind und welches Gebiet Sie haben. Die rechte Seite hängt auch davon ab, von Ihrem Load-Vektor, was die rechte Seite war. Wenn Sie das Ding aufgestellt haben, müssen Sie das Gleichungssystem lösen. Auch das kann durchaus eine große Arbeit sein. Und wenn Sie sehr viele Dreiecke haben, dann werden diese Matrizen sehr groß. Die haben Dimensionen von den Knoten und um ein Gebiet sehr fein zu beschreiben, kann das durchaus ein großes Gleichungssystem sein. Also wir müssen im Wesentlichen diesen unendlich dimensionalen Raum durch den endlich-dimensionalen Raum approximieren. Das heißt, wir brauchen hier sehr große lineare Gleichungssysteme, die wir lösen müssen. Und dann ist das, was rauskommt, ist der Vektor der Koeffizienten. Dann wissen Sie, die Lösung U oder die angenäherte Lösung U ist also gerade Summe, das, was hier in dem X als Komponenten drinsteht, mal den Lambda Is. Und das Schöne ist, dass Sie das, was da drinsteht im X, also direkt interpretieren können als der Funktionswert einem Knoten. Wenn Sie eine Summe haben, irgendwelche Werte mal den Lambda Is, dann packt Ihnen das die Werte gerade auf den entsprechenden Knoten und gibt Ihnen gerade die stückweise lineare Funktion, die in dem einen Knoten gerade der Eintrag ist, der von dem Lambda I steht. Das heißt, die Werte, die hier rauskommen, die X, können Sie direkt interpretieren als die Funktionswerte auf Ihren Knoten. Und auf die Art und Weise können Sie die Gleichung lösen. Ja, die Frage ist, konvergiert das Ganze? Also wenn wir jetzt immer feinere Dreiecke nehmen, konvergiert das Ganze dann wirklich gegen die wahre Lösung? Und das ist dieselbe Frage wie im Eindimensionalen, nämlich die Frage, kann ich Sobolev-Funktionen, H1-Funktionen überhaupt durch stückweise lineare Funktionen approximieren? Und beachten Sie wieder, wie schön das ist. Also in dieser Frage, ob das konvergiert, taucht überhaupt nicht mehr die partielle Differentialgleichung auf. Es taucht überhaupt gar nichts Spezielles mehr. Also es ist eine reine approximationstechnische Frage geworden. Müssen sich einfach nur überlegen, der Ansatzraum stückweise lineare Funktionen, ist das ein guter Ansatzraum, um Sobolev-Funktionen zu approximieren. Wenn das nicht klappt, müssten wir andere Funktionen dafür nehmen. Und das werden wir untersuchen, sehr ähnlich wie das im Eindimensionalen war, indem wir erstmal überlegen, wenn die Funktion glatt ist, können wir ihre stückweise linearen Interpolanten nehmen, die wird nah dran legen und dann können wir alle Sobolev-Funktionen durch glatte Funktionen approximieren. Damit wird es dann insgesamt klappen. Aber vorher haben wir uns, was machen wir hier immer, 5 Minuten, oder? Ja, 5 Minuten Pause haben wir uns verdient. Dann machen wir uns 2 Minuten nach, bitte weiter. Ja, also der Plan, der jetzt vor uns liegt, wäre zu zeigen, mit stückweise linearen Funktionen kann man jede Sobolev-Funktion gut approximieren. Das ist das, was wir machen müssen. Das Einzige, was wir machen müssen, wird ein bisschen technisch, aber es wird sehr machbar sein. Das ist das Einzige, was wir machen müssen, um zu zeigen, dass im Zweidimensionalen diesen Ansatz, den Sie schon programmiert haben, dass der tatsächlich gegen die wahre Lösung programmiert. Und genießen Sie das ruhig, das Ergebnis, auch wenn es ein bisschen technisch wird. Also vergleichen Sie es immer mit dem, was wir letztes Semester gemacht haben, wo wir die finiten Differenzen hatten, die erstmal viel zugänglicher waren, also einfach direkt Ableitungen ersetzt durch Differenzenquotienten, die auch eigentlich leichter zu implementieren waren. Da haben wir zwar keine allgemeineren Gebiete gemacht, oder zumindest ein bisschen haben wir da noch gemacht, aber letztlich ist es da viel einfacher, die Matrizen so aufzustellen. Aber das große Problem ist dann die Frage, sind diese Matrizen stabil invertierbar oder fliegt Ihnen die Norm von der Inverse von den Matrizen, fliegt Ihnen das um die Ohren und dann ist zwar der Konsistenzfehler geht gegen Null, aber wird durch eine immer größere Stabilitätskonstante so verstärkt, dass Sie eben vielleicht doch nicht konvergieren. Und all diese Probleme haben wir hier nicht. Durch diese Variationsformulierung haben wir Stabilität einfach so geschenkt. Das heißt, diese Inversion, die da stattfindet, die ist nie schlimmer als dieses 1 durch die Koerzivitätskonstante. Und das bedeutet, wir haben an der Stelle überhaupt gar keine Stabilitätsprobleme. Alles, was wir sicherstellen müssen, ist, dass unsere Funktionen sich überhaupt approximieren lassen durch stückweise lineare Funktionen. Ich mache uns das Fenster nochmal zu. Es wird uns hier allen zu kalt. Und das möchte ich gerne mit Ihnen noch zeigen, oder zumindest die erste Hälfte davon möchte ich Ihnen gerne heute noch zeigen. Satz 3.12, angenommen, wir haben ein Gebiet, Omega im R2 besitze eine reguläre Triangulierung, geschwungen T gleich groß T1 bis groß T groß N mit Knoten klein xi, i gleich 1 bis klein m. Und Sie hatten in den Übungen ja schon von Anfang an einstudiert, wie Sie den Überblick behalten zwischen Dreiecken und Knoten und dass es da zweckmäßig ist, sich eine Struktur Dreiecke mitzuschleppen, wo Sie zu jedem Dreieck sich die Indizes der dazugehörigen Knoten merken und dann eine Struktur Knoten, wo Sie dann zu jedem Index von dem Knoten die entsprechenden Koordinaten der Knoten bekommen. Auf die Art und Weise können Sie Dreiecke und Knoten sehr gut im Computer verwalten und können über alle Knoten durchlaufen oder können über alle Dreiecke durchlaufen und finden zu jedem Dreieck immer die dazugehörigen Knoten. Klein h sei die maximale Kantenlänge aller Dreiecke Das liegt nahe, dass das eine Bedeutung haben wird. Wir werden nur dann gegen eine beliebige Funktion konvergieren können, wenn unsere Dreiecke immer kleiner werden. Also da werden wir annehmen, wenn die Kantenlänge von denen immer weiter schrumpft, dann wird das Ganze wahrscheinlich gut funktionieren. Und dann definieren wir uns zu einer Funktion, erstmal zu einer C-Unendlich-Funktion. Gehen wir ähnlich vor wie im Eindimensionalen. Eigentlich würde ich Ihnen gerne beweisen, zu U und H1 von Omega existiert immer eine, ja, beliebige, oder existiert etwas in dieser Triangulierung, was ganz furchtbar nah dran liegt an dem U in H1. Und das kriegen wir aber noch nicht sofort hin, sondern wir werden das erstmal zeigen für C-Unendlich-Funktionen. Und der Grund ist der, dass für C-Unendlich-Funktionen gibt es einen wunderbaren Kandidaten. Wenn Sie eine C-Unendlich-Funktion haben, dann gibt es einen wunderbaren Kandidaten für eine stückweise lineare Funktion, die da nah dran liegt, nämlich Sie nehmen sich einfach diese Funktion hier, werten die an allen Knoten aus und nehmen sich die stückweise lineare Funktion, die in den Knoten damit übereinstimmt. Da würden wir annehmen, wenn wir immer mehr Knoten haben, dann wird das wie immer dichter zusammenliegen, dann wird das wahrscheinlich immer näher dran liegen an der C-Unendlich-Funktion. Mit der H1-Funktion können wir das leider nicht machen, weil H1-Funktionen haben keine Punktauswertung. Also bei einer H1-Funktion ist überhaupt nicht wohl definiert, was eine H1-Funktion an irgendeinem Punkt sein würde. Das müssten wir uns dann überlegen, was wir machen. Wir könnten probieren, irgendwie mal einen kleinen Kreis um den Punkt herum zu integrieren, eine kleine Fläche oder sowas. All diese Probleme umgehen wir und machen es erstmal für C-Unendlich-Funktionen. Also zu einer C-Unendlich-Funktion definieren wir uns die interpolierende Funktion. Also wir definieren uns klein v in unserem Ansatzraum stückweise linearer Funktionen. Einfach dadurch, dass wir sagen, v von x soll diejenige Funktion sein, die in den Knoten mit u übereinstimmt. Und die können wir uns ganz einfach hinschreiben. Das ist dann einfach die Summe i gleich 1 bis m. Jedes v aus dem Raum ist zusammengesetzt als gewichtete Linearkombination von den Lambda i's. Und dann müssen wir nur die Lambda i's mal dem Wert nehmen, was wir gerne hätten im Knoten xi. Im Knoten xi hätte ich gern den Wert u von xi, und damit ist jetzt sichergestellt, wenn Sie hier ein xj einsetzen, dann ist Lambda i von xj gibt 0, außer da, wo i gleich j ist. Und da, wo i gleich j ist, kommt also u von xj raus. Das heißt, auf die Art und Weise ist das gerade die stückweise lineare Funktion mit v von xj gleich u von xj in allen Knoten. Und das ist der kanonische Kandidat, der wird wahrscheinlich nah dran liegen. Und auch da beachten Sie die Eleganz von dem Argument. Wir müssen zeigen, dass, jetzt erstmal bei C-Unendlich-Funktionen, stückweise lineare Funktionen sehr, sehr nah dran liegen. Mit dem CR-Lemma müssen wir zeigen, dass die bestapproximierende ganz furchtbar nah dran liegt. Wir haben keine Ahnung, was die bestapproximierende stückweise lineare Funktion ist. Aber wenn die interpolierende Funktion, die wird wahrscheinlich nah dran liegen. Und die bestapproximierende ist mindestens so gut wie die interpolierende. Das heißt, wenn wir für die interpolierende was zeigen können, wissen wir, das gilt auch für die bestapproximierende. Und wir wissen mit dem CR-Lemma, wir liegen an der Lösung so nah dran wie die bestapproximierende. Ja, also das heißt, V ist stückweise linear, global stetig, stetig auf ganz Omega und V von xj ist gerade U von xj für alle j gleich 1 bis m-Stück hatten wir. Teil A. Dann gilt, ich zerlege Ihnen den Satz in zwei Teile, weil ich wahrscheinlich nur noch den einen schaffen werde heute und den anderen dann entsprechend nächste Woche. Dann gilt die L2-Norm von U minus V. Die ist kleiner gleich die Wurzel aus 3 Betrag Omega. Also Betrag Omega soll einfach sein, der Flächeninhalt von Omega integral über die 1-Funktion über ganz Omega mal H Quadrat mal die Seminorm von U, die C2 Omega quer. Seminorm, und diese Seminorm war gerade das Maximum der zweiten Ableitung, also wobei U C2 Omega quer, dieser Ausdruck soll gerade sein, das Maximum von D Alpha U von X. Von diesem Ausdruck hier nehmen wir uns das Supremum über alle x in Omega, also, und das Ganze nehmen wir über alle zweiten Ableitungen. Also alle zweiten Ableitungen, die wir bilden können von U, wir könnten die auch ausschreiben, sind ja nur zwei Variablen. Also die zweimal nach der ersten Variable abgeleitet, einmal nach der ersten, einmal nach der zweiten und zweimal nach der zweiten abgeleitet. Von diesen drei Funktionen nehmen wir uns jeweils die Supremumsnorm auf Omega, sind alle stetige Funktionen, weil wir jetzt hier unendlich Funktionen haben. Das heißt, das Supremum wird wirklich angenommen, das Maximum von diesen drei Funktionen und davon wiederum das Maximum, das soll dieses U sein in der C2-Norm. Ist keine Norm auf dem Raum C2 Omega, wenn Sie hier ein kleiner gleich hätten, also die anderen Ableitungen noch dazu nehmen würden, dann wäre das gerade die Entsprechung von der Supremumsnorm, die Sie aus dem Raum stetiger Funktionen kennen. Aber hier eben entsprechend, wir brauchen nur die zweiten Ableitungen, die anderen spielen keine Rolle. Ja, also das ist eine naheliegende Geschichte erstmal, dass so ein Term auftaucht. Denn wenn Sie sich vorstellen, Sie approximieren eine Funktion durch eine stückweise lineare Funktion und die Funktion ist selber schon linear, hat zweite Ableitung gleich 0, dann wird das super funktionieren. Wenn Sie sich vorstellen, die Funktion ist unglaublich gekrümmt, also umso stärker die gekrümmt ist, umso weiter ist ihre Abweichung von entsprechenden linearen Funktionen. Also es liegt nahe, dass so ein Term hier auftaucht, dass vorne sind irgendwelche Vorfaktoren, dass Omega irgendeine Rolle spielt. Das wird auch nicht überraschend sein. Und dass hier ein H-Quadrat drin steht, kann ich Ihnen jetzt nicht interpretieren, aber ist eben das, was entsprechend dabei herauskommt. Beachten Sie, das ist erstmal nur die Abschätzung für die L2-Norm und die wollen wir gar nicht. Wir wollen eine Abschätzung später haben, also eigentlich wollen wir hier nicht C unendlich haben, sondern H1 Omega haben und wir hätten gerne eine Abschätzung in der H1-Norm, denn das C-Lemma sagt uns, wir sind so gut wie die bestapproximierende in der Hilbertraumnorm, in dem Hilbertraum, in dem wir sind. Der Hilbertraum, in dem wir sind, wo unsere Bilinearform koerziv ist, entsprechend Lax-Milgram und so gilt, ist H1. Das heißt, wir brauchen eine Abschätzung für die H1-Norm. In der H1-Norm steckt aber drin die L2-Norm plus die L2-Norm der Ableitung. Das heißt, das wird der erste Baustein sein, um dann eine Abschätzung für die H1-Norm auch zu bekommen. Aber das alleine bringt uns noch nichts, weil wir doch immer noch C unendlich sind und hier die falsche Norm haben. Wir beweisen das trotzdem schon. Ja, wie machen wir das Ganze? Wir möchten gerne zeigen, und beachten Sie, jetzt sind wir überhaupt, haben wir nichts mehr mit partiellen Differentialgleichungen zu tun. Wir haben eine glatte Funktion, das können Sie so in der Analysis irgendwie 2 oder 3 als Übungsaufgabe stellen, sobald man mehrdimensionale Ableitungen hat. Wir haben eine Funktion, die haben Sie auf einem Dreieck ersetzt durch was stückweise linear, jeweils durch was Lineares. Wie groß ist dann Ihre Abweichung im Integral? Liegt nahe, dass wir gucken uns das erstmal auf jedem Integral an und die L2-Norm ist das Integral über Omega. Das heißt, das ist das Integral über alle Dreiecke aufsummiert und auf jedem Dreieck passiert was Eigenes. Also gucken wir uns das Ganze für jedes einzelne Dreieck an. Sei groß T ein Element unserer Triangulierung, ein Dreieck, dann hat das Ding irgendwelche Ecken mit irgendwelchen Indizes, OBDA, seien das die Indizes 1, 2 und 3. Dann wissen wir, unser V von X, unsere interpolierende Funktion, wie sieht die aus? Nun, eigentlich sieht die so aus, dass sie hier die Summe ist über alle Knoten überhaupt. Auf dem einzelnen Dreieck ist das aber diese stückweise, diese lineare Funktion. Und für diese lineare Funktion ist nur wichtig, was sind die Ecken von dem Dreieck, wo wir uns gerade befinden. Alles, was weiter außerhalb liegt, hat darauf gar keinen Einfluss mehr, weil alle Lambda-Is, die ja noch weiter weg sind von dem Dreieck, die zu Knoten gehören, die nicht an dem Dreieck angrenzen, die sind sowieso schon gleich 0 auf dem Dreieck. Also eine Funktion Lambda-Is auf einem Dreieck nur dann ungleich 0, wenn sie den angrenzenden, wenn der Knoten an das Dreieck mit angrenzt. Das heißt, unser V von X ist gerade die Summe K gleich 1 bis 3, U von XK, Lambda K von X für alle X auf unserem Dreieck T. Solange ich nur auf dem einen Dreieck bin, muss ich nur wissen, was sind die Werte in den Eckknoten von dem Dreieck. Dann sind alle Werte von meinem V entsprechend festgelegt. Was ich mir jetzt angucken werde, ist, in meinem Dreieck ja, ich möchte das jetzt vergleichen mit U von X. Letztlich möchte ich gerne U von X minus V von X integrieren zum Quadrat, integrieren über das Dreieck, aufsummieren über alle Dreiecke, dann habe ich U von X minus V von X integriert über ganz Omega. Das heißt, ich möchte U von X minus V von X mir angucken, dann habe ich also U von X minus diesem Ausdruck hier. Das ist also wie so häufig in der Numerik die Frage, wie nah ist u von x an u von xk dran? Also ich habe jetzt hier irgendwo einen Punkt x im Dreieck und jetzt muss ich wissen, wie nah ist u von x an u von xk dran? Und das Ganze machen wir wie üblich mit Taylor. Das heißt, wir gucken uns an, wie nah ist u von x an u von x1, u von x an u von x2, u von x an u von x3. Und dafür verbinden wir x mit den Eckpunkten und tailern entlang dieser Zwischengeraden, um zu sehen, wie nah ist u von x an u von x3 zum Beispiel dran. Also für jedes k gleich 1, 2, 3. Liegt x plus t mal dk im Dreieck für alle t in 0, 1 und dk gleich xk minus x. Also ich gebe dieser Verbindungsgerade hier einen Namen. Der Vektor, der mir x mit x3 verbindet, den nenne ich gerade d3. Und entsprechend x plus einmal d3 würde mich gerade nach x3 bringen. Und wenn ich das t jetzt laufen lasse von 0 bis 1, bin ich für t gleich 0 bei x und laufe dann in Richtung x3. Das gibt mir eine eindimensionale Funktion, die mir x und x3 verbindet. Und auf dieser, jetzt gucke ich mir u an, auf dieser Verbindungsgerade und Taylor das Ganze auf der Verbindungsgerade mit der Idee, dass ich dann u von x minus v von x gut ausrechnen kann. Also geben wir der Funktion einen Namen. Wir definieren uns klein g soll kriegen einen Wert zwischen 0 und 1 nach r abbilden. Und zwar genauer, es kriegt ein t und macht daraus g von t definiert durch u von x plus t mal dk. Dann wäre u von x gleich g von 0, u von x3 zum Beispiel gleich g von 1. Eigentlich müssten Sie hier noch ein gk schreiben, weil Sie das für jedes k gleich 1, 2 und 3 machen können. Dieses g werden wir jetzt tailern. Das Schöne ist, jetzt haben wir nur noch ein eindimensionales Problem. Wenn Sie in der Optimierung auch sitzen, dann kennen Sie dieses Argument, da machen wir das ständig. Sie haben eigentlich eine Funktion, die auf mehrdimensionalen definiert ist. Aber wenn es Sie nur interessiert, was macht die Funktion zwischen einem Punkt und einem anderen Punkt, kriegen Sie da mal ein eindimensionales Problem drauf, indem Sie die Funktion einfach einschränken auf diese Verbindungsgerade. Das hat den Vorteil, da müssen Sie nur eindimensionale Taylor-Formel können und die einfach anwenden. Ja, das Ding können wir ableiten. G' von t, das ist offensichtlich eine Hintereinanderausführung von zwei beliebig C- und Endlich-Funktionen, also beliebig oft differenzierbar, mit Kettenregel ableitbar. G' von t ist gleich, wenn Sie das Ganze ableiten, dann hätten Sie also die Hintereinanderausführung von t auf x plus t mal dk. Das wäre und das Ganze dann eingesetzt in u. Das heißt, die Kettenregel würde Ihnen sagen, das gibt Ihnen die Jacobi-Matrix von U mal die Jacobi-Matrix von dieser inneren Funktion, die hier steht. Jacobi-Matrix von U wäre entsprechend U' an der Stelle x plus t mal dk. Also das U war ja eine Funktion, die hatte vom Zweidimensionalen ins Eindimensionalen. Das heißt, das U' ist etwas mit einer Zeile und zwei Spalten, nämlich das U einmal nach der ersten Koordinate abgeleitet, mit dieses Argument eingesetzt, U nach der zweiten Koordinate abgeleitet, dieses Argument hier eingesetzt. Und das Ganze mal der Jacobi-Matrix von der Abbildung t auf x plus t dk. Das ist eine Funktion vom Eindimensionalen ins Zweidimensionale. Die Jacobi-Matrix hat also zwei Zeilen, eine Spalte. Und es steht entsprechend die erste Komponente nach t abgeleitet. Wäre also erste Komponente von x plus t mal erste Komponente von dk. Gibt erste Komponente von dk. Zweites Ding abgeleitet gibt entsprechend zweite Komponente von dk. Das heißt, dieses Ding hier abgeleitet gibt einfach dk. Und jetzt machen wir noch die übliche Schreibweise, wenn wir hier einen Vektor, also wenn wir hier eine Funktion haben vom Zweidimensionalen ins Eindimensionale, statt Jacobi-Matrix, die können wir auch einfach den Gradienten nehmen. Der Jacobi-Matrix ist da gerade der liegende Gradient. Also statt Jacobi-Matrix kann ich hier auch einfach schreiben, Gradient U von diesem Ausdruck transponiert. Da kommt das Gleiche raus. Dieselbe Geschichte können wir machen. G2' von t. Auch hier können wir uns das Ganze entsprechend aufdröseln. Entweder, wenn Sie das noch nicht gesehen haben, kriegen Sie das zum Beispiel dadurch hin, dass Sie sich diesen Ausdruck hier wirklich ausschreiben als Summe i gleich 1 bis 2 Eta-Ableitung von u x plus t mal dk mal Eta-Komponente von dk. Das wäre ja dieses Skalarprodukt hier. Und jetzt können Sie das, was hier steht, entsprechend nochmal nach t ableiten. Dann haben Sie hier, das ist ja konstant, das heißt, Sie müssten diesen Ausdruck hier nach t ableiten. Da kommen dann entsprechend zweite Ableitung von dem ui raus, wenn Sie das Ganze durchziehen und hier die Ableitung alle aufschreiben und das zusammenfassen, dann sehen Sie, dass das, was da rauskommt, gerade ist dk transponiert. Zweite Ableitung von u im Sinne der Hesse-Matrix x plus t mal dk. dk, das heißt, das wäre gerade die Summe i gleich 1 bis 2 Summe j gleich 1 bis 2 dj di ux plus t dk dk j Komponente und das Ganze mal dk Eta Komponente, also in dieser Doppelsumme hier, da brauche ich, die könnten die Klammer auch sparen. In dieser Doppelkomponente hier sehen Sie, dass die entsprechenden zweiten Ableitungen mal den Komponenten von dk mal genommen werden. Das ist also gerade dasselbe wie diese quadratische Form, wenn Sie dk als liegenden Vektor von links, dk als stehenden Vektor von rechts mit der Matrix multiplizieren, wo gerade alle zweiten Ableitungen von u drin gesammelt sind. Und das ist die sogenannte Hesse-Matrix, die wir hier auch einfach gleich u2 nennen. Damit haben wir eine sehr schöne kompakte Schreibweise dafür. Ja, also die können wir elementar ausrechnen, die erste und zweite Ableitung von dieser Funktion g. Und dementsprechend können wir uns das Ganze jetzt tailern und sagen, wir möchten eigentlich gerne wissen, wie nah liegt u an v dran auf dem Dreieck. Das v können wir ausschreiben durch u von xk, also müssen wir wissen, wie nah liegt u an u von xk, wie nah liegt u von x an u von xk dran. Und u von x und u von xk sind gerade g von 0 und g von 1. Also die Frage ist jetzt, wie nah liegt g von 0 an g von 1 dran? G von 1 ist gerade u an der Stelle xk. Und das möchte ich gerne ersetzen durch g von 0, also u von x0. Und das Einfachste wäre hier zu tailern. Also ich nehme g von 1 gleich g von 0 über die konstante Taylor-Approximation. Lineare Taylor-Approximation wäre noch dazu zu nehmen. G' von 0 mal 1 minus 0, gäbe einfach mal 1, kann ich mir sparen. Das heißt, das wäre die lineare Taylor-Approximation. Und jetzt wäre die Frage, was muss ich dazu nehmen, damit das exakt wird? Da haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können den Restglied dazu nehmen und kennen dann asymptotisch die Restgliedabschätzung. Oder Sie kennen Restglieder, die das Ganze exakt machen, welche die aus dem Mittelwertsatz kommen. Eins, was man meistens in der Analysis lernt und danach wieder vergisst, weil man es oft nicht besonders häufig braucht, ist an der Stelle sehr praktisch. Das ist nämlich die Integralform, Integral 0 bis 1, zweite Ableitung, g2' von t mal 1 minus t dt. Wenn Sie sich nicht mehr erinnern an die Analysis, da haben Sie es bestimmt, wenn Sie zurückblättern in die Analysis, da haben Sie das bestimmt als eine der vielen Reste, da haben Sie bestimmt irgendwo mal fünf verschiedene Formen des Taylor-Restgliedes aufgeschrieben und eine davon war diese hier. Wenn Sie sich nicht mehr daran erinnern, ist es aber auch nicht schlimm, weil Sie sofort nachrechnen, dass das Ganze stimmt. Wenn Sie hier nämlich einfach, also beachten Sie, das G ist einfach eine eindimensionale Funktion, vom Eindimensionalen ins Eindimensionalen, C unendlich. Also wenn Sie hier einfach partielle Integration drauf anwenden, dann ist diese Geschichte hier ja gleich G', das Ding einmal aufgeleitet, das Ding einmal abgeleitet, mal minus 1. Das heißt, Sie hätten hier das Integral über G', was drin vorkommt, gibt also gerade G von 1 minus G von 0. Das gibt Ihnen diesen Term raus und haut Ihnen diesen Term hier raus. Und der andere Term, der rauskommt, ist entsprechend ja, das G' mal was haben wir da, die entsprechenden Stammfunktionen, das G' mal dem 1 minus t in den Grenzen von 0 bis 1. Das gibt Ihnen einmal 0, wenn Sie als Grenze t gleich 1 einsetzen und wenn Sie t gleich 0 einsetzen, gibt es Ihnen gerade minus G' von 0. Das heißt, mit einmal partieller Integration haben Sie direkt nachgerechnet, dass diese Formel hier stimmt. Und die ist besonders nützlich für uns im Folgenden. Da können wir jetzt einsetzen, was wir wissen über g und über G'. G von 0 war ja einfach gleich u von x. dann wissen wir, G' von 0 war gerade, da hatten wir es ausgerechnet, der Gradient von u an der Stelle x plus t dk, also t gleich 0 gibt auch gerade x. Gradient von u an der Stelle x mal dk, transponiert mal dk, plus, ja, und jetzt eben für G2' diese Hessen-Matrix-Ausdruck eingesetzt, Integral 0 bis 1 dk transponiert u2' an der Stelle x plus t dk dk mal 1 minus t dt. Und damit haben wir alles zusammen, um unsere Abschätzung zu beweisen. Denn wir wissen, dass v von x ist dieser Ausdruck hier, u von x minus v von x, gibt also entsprechend irgendwas mit u von x minus u von xk. Und u von x minus u von xk können wir jetzt abschätzen durch einen Ausdruck, der enthält die zweiten Ableitungen von u. Und das wäre ja gerade das, was wir behauptet haben, dass wir nah dran liegen mit der Interpolierenden, dass das irgendwie abhängt von der Krümmung, die da vorhanden ist. Also müssen wir nur diese zweiten Ableitungen noch irgendwie gegen ihr Maximum abschätzen, dann fällt hier hinten das hässliche Integral weg. Machen wir das. Also dann für alle x in t gilt also in diese Formel hier das eingesetzt, was wir über das u von xk wissen. Diese Geschichte also eingesetzt, v von x ist gleich, immer mit der Idee dahinter, dass wir danach u von x abziehen wollen und integrieren wollen. Erstmal die Summe k gleich 1 bis 3 u von xk mal lambda k von x. Und jetzt das u von xk ersetzt durch diesen Ausdruck, wo u von x mit drin steht, ist also gleich erstmal u von x mal die lambda k. Ich ziehe es gleich raus aus der Summe. U von x mal der Summe k gleich 1 bis 3 lambda k von x. Dann der zweite Teil, den ich einsetze für u von xk, ist Gradient u von x transponiert dk mal diesen Ausdruck hier mit dem lambda k. Da kann ich mir rausziehen, also da hätte ich entsprechend hier stehen die Summe und dann Gradient u von x transponiert dk mal lambda k von x. Und Sie sehen, das Gradient u von x transponiert, das hängt ja gar nicht von k ab. Also diesen liegenden Vektor kann ich mir auch einfach rausziehen, schon aus der Summe. Ist also hier Gradient u von x transponiert, also Sie können sich da auch immer einen großen Punkt als Skalarproduktpunkt dazwischen machen, statt dem transponiert, mal die Summe dk lambda k von x, k gleich 1 bis 3. Ja, und da komme ich dann nicht dran vorbei, dieser lange hässliche Integralausdruck steht da auch noch, also plus den langen hässlichen Integralausdruck mal lambda k von x, also plus Summe k gleich 1 bis 3, damit ich dann ziehen wir das lambda k von x zumindest nach vorne und dann der lange hässliche Integralausdruck, Integral 0 bis 1, dk transponiert u2-x plus t dk, dk 1 minus t dt. So, bringt mich das weiter. Die Idee war jetzt einfach u von x davon abzuziehen und zu hoffen, dass das, was da übrig bleibt, dass ich da drin die Krümmung wiederfinde und das irgendwie abschätzen kann gegen das Maximum der zweiten Ableitung. Also langer hässlicher Integralausdruck, macht mir keine Sorgen, den kriege ich abgeschätzt irgendwie gegen das Maximum der zweiten Ableitung. Hier vorne hätte ich gerne u von x stehen, damit sich das wegkürzt und nicht noch diese Summe der lambda k's drin. Und hier das Ding hätte ich auch gern, dass sich das irgendwie wegkürzt, weil was soll ich sonst mit diesen Ausdrücken machen? Tun Sie aber zum Glück, wenn Sie sich überlegen, was ist die Summe k gleich 1 bis 3 lambda k von x, dann ist das ja gerade die Summe einmal lambda k von x. Das heißt, wir haben da diejenige Funktion, wo Sie die Hutfunktion mal 1 genommen haben. Das heißt, Sie haben eine Funktion, die ist in dem ersten Knoten gleich 1, im zweiten Knoten gleich 1, im dritten Knoten gleich 1 und dazwischen auf dem Dreieck eine lineare Funktion. Jetzt gibt es nicht so viele lineare Funktionen, die in drei Punkten überall dieselbe Höhe, nämlich gleich 1 hat. Das ist einfach die konstante Funktion, die gleich 1 ist. Also das bedeutet, formalisieren wir das ruhig, weil wir das Argument gleich nochmal brauchen. Die Funktion h1 vom r2 nach r, h1 von x gleich k gleich 1 bis 3 Lambda k von x, das ist auf t lineare Funktion mit h1 von x1 gleich h1 von x2 gleich h1 von x3 gleich 1. Das heißt, diese Funktion hier ist linear und geht durch drei Punkte, die alle die Höhe 1 haben. Das heißt, die einzige lineare Funktion, die das erfüllt, ist die Funktion, die identisch h1 von x identisch gleich 1 ist. Dasselbe Spielchen machen wir hiermit. Das dk lambda k von x. Das dk ist ja gerade x minus xk oder xk minus x. Ich habe es vergessen, wie oben das Vorzeichen war. Xk minus x, oben hatten wir es definiert. Das xk ist einfach irgendein fester Wert. Also xk mal lambda k, können Sie das xk einfach rausziehen aus der Summe. Ist einfach irgendein zweidimensionaler Vektor. Den ziehen Sie raus aus der Summe. Dann bleibt da stehen die Summe der lambda k. Das ist wieder die konstante 1-Funktion. Bleibt noch diese Summe x mal lambda k von x. Was ist mit dem Ding? Also wenn Sie sich angucken, die Funktion h2, dass sie, Entschuldigung, was ich Ihnen gerade erzählt habe, war Quatsch, ich kann das x gar nicht rausziehen, nicht das xk. Genau, das xk muss ich separat behandeln, weil xk ist von einem verschiedenen Wert in den Ecken. Also ein x hängt nicht von dem k ab, deswegen kann ich es rausziehen aus der Summe. Aber ein xk kann ich nicht rausziehen über eine Summe über k. Also das andere Ding, was ich mir noch angucken muss, ist die Funktion h2. Die geht von r2 nach r2. Und h2 kriegt einen zweidimensionalen Vektor und macht daraus den zweidimensionalen Vektor xk mal lambda k von x, k gleich 1 bis 3. Ach, behalten Sie einen Überblick über die Dimension. Lambda k von x ist eine skalare Funktion, für jedes x steht hier eine Zahl. Das xk ist entsprechend ein zweidimensionaler Vektor, also hier steht zweidimensionaler Vektor in meinem Skalar. Ist ebenfalls, ist in jeder Komponente lineare Funktion und erfüllt, ja, was erfüllt die? H2 von x1 ist gleich x1. H2 von x2 ist gleich x2, H2 von x3 ist gleich x3. Das heißt, H2 von x ist einfach gleich x für alle x in x1, x2, x3. Das heißt, Sie haben eine stückweise lineare Funktion, die in den Ecken mit der Identität übereinstimmt. Die Identität ist aber ebenfalls eine lineare Funktion. Also die Funktion h2 von x gleich x einfach überall ist eine lineare Funktion nach unserer Definition von linearen Funktionen. Das heißt aber, dass die Funktion, wenn die in den Ecken mit der Identität übereinstimmt, ist es insgesamt auf dem ganzen Dreieck die Identität. Also daraus folgt h2 von x ist gleich x für alle x auf dem ganzen Dreieck. Und das heißt, diese beiden ersten Ausdrücke kriegen wir wunderbar unter Kontrolle. Damit folgt nämlich erstmal Summe k gleich 1 bis 3 lambda k von x ist einfach gleich 1 für alle x und t. Und die Summe k gleich 1 bis 3 dk lambda k von x, was dann im zweiten Summanden drin vorkommt, das ist gleich die Summe k gleich 1 bis 3 x minus xk minus x lambda k von x ist also gleich die Summe xk lambda k von x minus x mal die Summe lambda k von x, jeweils k gleich 1 bis 3, k gleich 1 bis 3. Und das erste ist einfach ja, ist einfach unser H2 gewesen, also gleich x. Das zweite war x und das, diese Geschichte hier war einfach gleich 1. Also diese Geschichte ist gleich x minus x. Ergibt gleich 0. Ja?
Ich habe eine Frage. Also die k sind ja nicht allgemein 0. Wie kann es dann sein? Also wir haben dann ja auch eine lineare Funktion mit 3 Werten, die nicht 0 sind, aber es ergibt dann die 0-Funktion.
Die dk sind.
Achso, es sind keine Skalare, es sind Vektoren.
Ja, es sind Vektoren, genau. Sie meinen, ob das, warum aus dieser Geschichte nicht umgekehrt folgt, dass die DKs gleich 0 sind, weil sie hier auch eine lineare Funktion haben. Ja, das Problem ist, die DK, es liegt gar nicht an den skalaren Vektoren, macht keinen Unterschied, weil Sie können das Argument einfach in jeder Komponente bringen. Der Knackpunkt ist, die DKs hängen von x ab. Das sind nicht einfach nur Werte. Also Sie haben hier nicht keinen, also wenn Sie hier, wenn die DKs einfach ein fester Wert wären für alle x, dann hätten Sie recht, dann würde aus Summe dk lambda k, also Ihre Frage machen wir es nochmal, wenn Sie hier irgendwelche Konstanten stehen, hätten wir lambda k von x, dann wäre das die lineare Funktion, die in der Ecke mit diesen Konstanten übereinstimmt. Wenn herauskommt, dass am Ende gleich 0 ist, dann müsste jeder einzelne der Konstanten gleich 0 gewesen sein. Die dk sind aber nicht gleich 0. Also wie passt das zusammen? Die dks, die hier stehen, sind aber selber auch Funktionen von x. Das heißt, Sie nehmen sich, ja, was Sie hier haben, ist nicht einfach nur irgendein Wert mal lambda k von x. Sie haben nicht einfach nur diese Hutfunktion mit einem konstanten Wert multipliziert, sondern Sie haben diese Hutfunktion an einer Stelle mehr multipliziert, als Sie es an einer anderen Stelle multipliziert haben. Das heißt, dieses Ding, was hier steht, ist keine lineare Funktion mehr. Also was hier steht, ist keine lineare Funktion. Was hier steht, ist entsprechend keine lineare Funktion. Aber was hier steht, ist eine lineare Funktion. Deswegen auf diesen Ausdruck hier klappte das Argument, weil hier haben wir eine lineare Funktion. Was hier steht, war mit dem x zusammen, ist es keine lineare Funktion. Da wird das Argument nicht klappen. Aber nachdem wir das x rausgezogen haben, aus der Summe steht hier, diese Summe ist nur noch eine lineare Funktion. Deswegen klappt da das Argument. Ist klar geworden, dass dk diese x-Abhängigkeit hier, dann ist das nicht keine lineare Funktion. Ja, also das bedeutet, in diesem hässlichen Ausdruck hier für v von x sind die ersten beiden Terme ganz einfach, nämlich das ist einfach gleich u von x, das hier ist einfach gleich 0 und den hässlichen Integralausdruck kriegen wir eh abgeschätzt gegen die Krümmung, gegen die zweiten Ableitung. Also haben wir alles zusammen und wir wissen jetzt v von x minus u von x ist gleich, v von x haben wir hier ausgerechnet, ist gleich u von x mal 1 plus 0 plus hässlicher Integralausdruck. Entsprechend ist v von x minus u von x jetzt nur noch gleich Summe k gleich 1 bis 3 lambda k von x mal hässlicher Integralausdruck 0 bis 1 dk transponiert u2' x plus tdk dk 1 minus t dt. Ja, und jetzt können wir entsprechend diese Geschichte v von r, jetzt wissen wir, wie nah ist unsere Funktion an der interpolierenden Funktion auf jedem Dreieck. Und wir haben gesagt, wir haben erstmal eine Behauptung über die L2-Norm hergeleitet. Das können wir jetzt also herleiten, indem wir sagen, wir nehmen diesen Ausdruck hier, quadrieren ihn und integrieren ihn über ein Dreieck, summieren alle Dreiecke aus über ganz Omega und haben dann entsprechende Abschätzung für die L2-Norm von der Differenz. Dafür brauche ich mindestens noch eine Tafel, aber glaube ich auch keine ganze mehr. Also dann, wir möchten gerne ausrechnen, v von x minus u von x eigentlich in der L2-Norm über Omega zum Quadrat, machen wir das Ganze erstmal in der L2-Norm auf einem der Dreiecke und dann summieren wir über alle Dreiecke auf, damit wir ganz Omega haben. Das gibt also diesen Ausdruck hier quadriert und aufintegriert über Omega. Dieser Ausdruck hier, den kriegen wir, wir machen noch nicht die L2-Norm. Erstmal müssen wir, also was wir machen müssten für die L2-Norm, wäre ja, dass wir das Integral bilden über das V von, über die, den Betrag von diesen Dingern hier zum Quadrat. Das machen wir nicht. Wir gucken uns erstmal an, einfach nur V von x minus U von x zum Quadrat. Das wäre also gleich dieser lange hässliche Ausdruck hier zum Quadrat. Also die Summe k gleich 1 bis 3 Lambda k von x mal das Integral, und Sie gestatten mir, dass ich hier einfach drei Pünktchen reinmale, für das lange hässliche Integral. Diesen Ausdruck hier zum Quadrat müssten wir erstmal abschätzen. Das können wir machen, indem wir erstmal probieren, die Dinge auseinanderzunehmen. Die Lambda-Ks von x, die da drin stehen, die hätte ich noch gerne weg. Die zweiten Ableitungen schätze ich dann ab gegen ihr Maximum. Und das können wir zum Beispiel machen mit Cauchy-Schwarz. Also wir haben hier irgendeinen Ausdruck drin stehen, das lange hässliche Integral. Und wir haben hier Summe, einen Eintrag mal diesen Ding hier. Das können Sie interpretieren als ein Skalarprodukt, einfach das normale Skalarprodukt im R3. Eintrag mal Eintrag. Und dann wissen Sie, das ist kleiner gleich der 2-Norm von diesem, von einem Vektor, wo die Lambda-Ks drinstehen, mal eine 2-Norm von einem Vektor, wo diese hässlichen Integrale drinstehen, jeweils für k gleich 1 bis 3. Und 2-Norm wäre also quadratisch aufsummiert, dann die Wurzel, und wir haben ja noch das Quadrat, also gibt es einfach diese Einträge hier quadratisch aufsummiert, mal diese Einträge hier quadratisch aufsummiert mit Cauchy-Schwarz. Also diese Geschichte hier ist kleiner gleich Summe k gleich 1 bis 3 Lambda k von x quadratisch aufsummiert mal Summe k gleich 1 bis 3 lange hässliche Integrale dk transponiert und so weiter dt quadriert und aufsummiert diese ganze Summe hier. Das Schöne ist, jetzt kriegen wir das Lambda k, kriegen wir wieder weg mit dem gleichen Trick wie eben, fast dem gleichen Trick. Jetzt haben wir hier eine Summe von Lambda k Quadraten. Die Lambda k Quadrate sind nicht mehr stückweise linear, aber das Schöne ist, die Lambda ks, die sind ja gleich 0 in den Knoten, gleich 1 in dem einen Punkt und nirgendwo größer als 1. Das heißt, unsere Lambda ks sind positive Funktionen, die alle zwischen 0 und 1 liegen. Und wenn Sie was haben, was zwischen 0 und 1 liegt und Sie quadrieren das, dann wird es kleiner. Das heißt, Lambda k von x ist kleiner gleich, also Lambda k Quadrat von x ist kleiner gleich Lambda k von x, weil es liegt zwischen 0 und 1. Und dann heißt das, heißt die Summe der Quadrate ist kleiner gleich die Summe ohne die Quadrate, und die Summe ohne die Quadrate hatten wir vorhin nachgerechnet, gibt einfach die 1-Funktion. Das heißt, dieser Term hier vorne, der ist einfach kleiner gleich der 1-Funktion. Das heißt, wir sind die Lambda ks los und haben an dieser Stelle hier nur noch die langen hässlichen Integrale. Ja, jetzt komme ich nicht drum rum, die langen hässlichen Integrale, nee, das mache ich mit Ihnen einfach Handwaving. Was steht noch drin? In den langen hässlichen Integralen steht dk transponiert, zweite Ableitung mal dk mal dem 1 minus t. Das möchte ich gerne abschätzen gegen das Maximum von den zweiten Ableitungen. Das kann ich zum Beispiel dadurch machen, dass ich sage, das ist kleiner gleich der 2-Norm von dk mal der Spektralnorm von U2' von der Hessel-Matrix mal der 2-Norm der Euklid-Norm von dk. Spektralnorm ist blöd auszurechnen, nehmen wir stattdessen die Frobenius-Norm, das ist eine obere Grenze für die Spektralnorm. Das heißt, wir haben wir schätzen das ab durch die 2-Norm von dk mal die Frobenius-Norm von U2' mal die 2-Norm von dk. Also dieses lange hässliche Integralausdruck wäre entsprechend kleiner gleich, was haben wir da alles drinstehen? Wir haben da das Integral dk transformiert, dann haben wir da drin stehen die Hesse-Matrix U2' an der Stelle x plus t dk, und wir haben da drin stehen dk und 1 minus t dt. Dieser Ausdruck hier, der ist im Moment noch übrig, Und das, was hier vorne steht, das ist ja kleiner gleich der Euklid-Norm von dk mal die Frobenius-Norm von u2' an der Stelle x plus t mal dk mal die Euklid-Norm von dk, also nehme ich die hier einfach zum Quadrat. Nun, und die Frobenius-Norm, wenn wir das zurückführen möchten auf das, was die zweiten Ableitungen höchstens machen, dann können wir die Frobenius-Norm noch abschätzen. Die Frobenius-Norm werden die Einträge, die hier drin stehen, quadratisch aufsummiert. Und das heißt, was ich da sind alle vier Einträge quadratisch aufsummiert. Das heißt, schlimmsten Fall steht da der größte Eintrag der Matrix viermal. Und dann entsprechend das Aufsummieren viermal. Also was hier steht, ist die Frobenius-Norm ist kleiner gleich viermal das Maximum der zweiten Ableitung, Betrag Alpha gleich 2 d Alpha U, also U2 mal alle zweiten Ableitungen von U, das, was schlimmstenfalls vorkommt, an der Stelle x plus t dk quadriert. Und das, was hier steht, ist entsprechend kleiner gleich dieser C2-Seminorm. Also das ist kleiner gleich 4 mal unser U C2 Omega quer Seminorm. Also das bedeutet, insgesamt sind wir jetzt kleiner gleich, von hier haben wir die 4, das hier haben wir abgeschätzt hierdurch. Was haben wir jetzt also noch? Wir sind noch kleiner gleich diesem Integral. Jetzt gucken wir, dass wir die Konstanten richtig machen. 0 bis 1, alle Beträge reingezogen, das hier dadurch abgeschätzt und dann bleibt hier noch stehen eine 4 Betrag U C2 Omega quer und ein Integral 1 minus t dt und das Ganze zum Quadrat ist also kleiner gleich die 4 und das Betrag U-Ding rausgezogen, 4 und C2 Seminorm von U rausgezogen und das Integral über 1 minus t ist offensichtlich gerade so ein Dreieck, gibt Ihnen gleich 1/2, können Sie natürlich auch ausmultiplizieren, aber sehen Sie auch direkt, ist ein Dreieck, gibt gleich 1/2, bleibt also eine 2 stehen, wenn Sie das Integral noch auflösen und das Ganze zum Quadrat macht Ihnen aus der 2 wieder eine 4 und hier raus ein Quadrat. Und ich habe vergessen, die Norm von dk², die stand auch die ganze Zeit noch mit dabei. Also die steht hier auch noch mit drin. Norm dk². Norm dk², dann entsprechend mit dem Quadrat hier insgesamt hoch 4. So, und die Norm von dk², auch das können wir direkt mitmachen, ist gerade u minus uk. Das heißt, wie weit ist mein x? Da wäre ich unsauber, Entschuldigung. Mit dem dk war ich noch unsauber. Das dk darf ich hier nicht einfach mitschleppen. Das dk hängt von dem x mit ab an der Stelle x, wo ich bin. Nee, das ist alles gut. Das ist alles noch für ein festes x. Das heißt, alles noch gut. Das dk ist tatsächlich konstant an der Stelle. Aber jetzt an der Stelle kann ich es auch gleich abschätzen, weil das dk war ja gerade Entfernung x von einem xk. Und das x kann nicht weiter von einem Knoten entfernt liegen, als eine Kantenlänge ist. Also das kann ich abschätzen durch die maximale Kantenlänge. Dieser Ausdruck hier ist noch kleiner gleich h hoch 4. So, und damit habe ich alles zusammen, nur im Skript eine 3 raus, anstatt einer 4 hier. Ich würde die einfach...
Sie haben noch eine
2, oder? Sehen Sie spontan, wir haben hier von hier die 2 und ich habe schon quadriert, sodass wir hier die 4 haben. Wir lassen es mit einer 4 und ich korrigiere es. Ich würde annehmen, dass ich mich da wirklich im Skript auch verschrieben habe, weil ich sehe nicht, wie ich da auf eine 3, ich sehe nicht, wie da überhaupt mehr was reinkommen sollte. Ach, wir haben irgendwo vielleicht noch irgendwo eine Summe noch mit dabei. Ja, oh ja, danke schön.
Wir haben das ja dreimal, oder?
Das stimmt, da haben Sie recht. Wir haben diesen Ausdruck hier, haben wir noch dreimal und ich habe jetzt jeden einzelnen abgeschätzt. Das heißt, wir haben dreimal diesen Ausdruck hier, das heißt, wir sind hier kleiner gleich dreimal diesen Ausdruck. Dann sind wir hier auch kleiner gleich dreimal diesen Ausdruck und dann kämen wir hier oben aber auf 12. Und ich meine, hier hat sich das Hier hatten wir eine 4 bekommen, aber noch im Inneren von dem Integral. Da uns der Vorfaktor sowieso egal ist, bleiben wir bei der 12 und ich korrigiere es entsprechend im Skript oder packe Ihnen eine Bemerkung zu, wenn es eine Kleinigkeit ist, wie man das Quadrat noch wegbekommt. Der Vorfaktor ist uns an der Stelle sowieso gleich. Ja, also das bedeutet, wir haben eine Abschätzung für u von x, für v von x minus u von x. Wir sind ja gestartet mit v von x minus u von x. Kriegen jetzt raus, das Ganze ist kleiner gleich 12 mal diesen Ausdruck hier mal h hoch 4. Und das bedeutet aber, wenn wir das Ding jetzt aufsummieren und aufintegrieren über ganz Omega, dann haben wir u minus v in der L2-Omega-Norm ist. Im Quadrat wäre das ja einfach etwas aufintegriert über Omega, was kleiner gleich diesem Ausdruck hier ist, ist also einfach kleiner gleich 12 mal u in der C2-Norm Omega zum Quadrat mal h hoch 4 und dann eben noch mal dem Integrationsgebiet, über das wir integriert haben, also mal dem Omega. Haben Sie die 12, die 4 nee, noch schnell gefunden?
Nein, das Quadrat. Frobenius haben so die Abschätzung mit 4 nach Quadrat, oder?
In der Frobenius-Norm.
Und die Abschätzung mit kleiner gleich 4 gilt für die Frobenius-Norm.
Danke, da haben Sie, da kommt die Wurzel her. Wir haben an der Stelle hier, wir haben diese Geschichte hier, ist Frobenius-Norm ist die Quadratsumme der Einträge und dann nochmal gewurzelt. Das heißt, das ist schlimmstenfalls 4 mal der größte quadrierte Eintrag. Das heißt, diese Geschichte hier ist kleiner gleich diesem Ausdruck hier gewurzelt.
Okay, ja, jetzt.
Und dann ist es kleiner gleich 2 mal diesem Ausdruck hier und den hier habe ich schon gewurzelt, der ist nicht mehr quadriert. Und damit haben wir noch eine 2 und daher haben wir an der Stelle tatsächlich auch eine 2. Und jetzt stimmt es auch wieder mit dem Skript überein. Wir müssen das Skript nicht um den fehlenden Faktor 4 ausgleichen, weil dann kürzt sich die 2 hier mit dem Integral 1 minus t weg. Und wir haben hier entsprechend eine 3. Und hier entsprechend eine 3 und die Wurzel daraus war die behauptete Behauptung. Wenn Sie alle glücklich nicken, dann haben wir die Konstante geglaubt. Also letztlich, was uns wichtig ist, ist diese H-Potenz, die drinsteckt. Und es ist uns wichtig, dass die Krümmung mit drinsteckt. Mit einer 12 hier vorne könnten wir durchaus leben, aber wir freuen uns natürlich in der Mathematik auch immer, wenn wir die Konstanten möglichst klein halten. Ja. Und diesen ganzen, also das kriegen wir technisch alles im Griff, auch wenn es entsprechend technisch wird. Und der Sache, die wir uns noch stellen müssen nächste Woche, ist das Ganze dann auch noch zu machen für Gradient U minus Gradient V. Denn letztlich müssen wir es für die H1-Norm abgeschätzt haben. Das heißt, da müssen wir noch einmal durch. Und wenn wir das aber dann auch geschafft haben, dann haben wir wirklich gezeigt, dass die zweidimensionalen linearen finiten Elemente tatsächlich immer gegen das Richtige konvergieren. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.